SWR 2 Forum.
Wellenbrecher gesucht. Wer führt Deutschland aus der Pandemie? Mein Name ist Klaus Heinrich. Bundeskanzlerin Angela Merkel hat aus ihrer Ankündigung doch tatsächlich ernst gemacht. Das Bundeskabinett hat heute in einer vorgezogenen Sitzung das Infektionsschutzgesetz verschärft. Merkel wörtlich, wir setzen die Notbremse bundesweit um. Und das bedeutet, wenn der Inzidenzwert in einem Landkreis 3 Tage lang über 100 liegt, und das sind wahrlich viele in Deutschland, dann kann der Bund eben jene Notbremse ziehen. Das heißt, neben der Schließung fast aller Geschäfte und Freizeiteinrichtungen wird es dann zusätzlich eine nächtliche Ausgangssperre von 21 bis 5 Uhr geben. Bei einer Inzidenz von 200 Fällen pro 100.000 wird auch der Präsenzunterricht in den Schulen verboten. Bundestag und Bundesrat müssen noch zustimmen, was nicht selbstverständlich ist, weil die Länder durch die Gesetzesverschärfung schlicht entmachtet werden. Die dritte Corona-Welle zeigt sich von dieser Debatte bislang allerdings unbeeindruckt. Wir fragen in diesem SWR2-Forum, wer baut eine trittsichere Brücke zur Herdenimmunität? Wann leben wir endlich wieder normal und wie stecken wir das alles eigentlich weg? Und darüber diskutieren Ulrike Herrmann, sie ist Wirtschaftskorrespondentin der Taz in Berlin, Professor Dr. Stefan Lessenich, Soziologe vom Institut für Soziologie an der Ludwig-Maximilians-Universität München und Professor Dr. mit Bodo Plachter vom Institut für Virologie. Ihn haben Sie eben schon in SWR 2 Impuls gesehen. Herr Plachter, der Inzidenzwert liegt heute bei 140,9 bei über 10.000 Neuinfektionen. Tendenz in den letzten Tagen leicht steigend wieder. Kriegen wir die Pandemie einfach nicht in den Griff?
Naja, im Augenblick haben wir tatsächlich die Situation, dass die Zahlen halt schon eigentlich seit Wochen sich nach oben bewegen. Wichtig ist natürlich nach wie vor, und das haben wir jetzt während der gesamten Pandemie eigentlich kennengelernt, wichtig ist zu beobachten, was in den Krankenhäusern passiert. Und da ist es leider so, obwohl wir über Wochen eigentlich eine abfallende Tendenz hatten, jetzt steigt das alles wieder relativ steil an. Und das ist ja genau das, was wir verhindern wollen, dass das Gesundheitssystem überlastet wird und vor allen Dingen natürlich, dass auch andere Erkrankungen dann möglicherweise nicht mehr behandelt werden können, weil schlicht eben die Intensivkapazitäten ausgelastet sind und eben keine Betten mehr frei sind.
Würde denn eine bundesweite Notbremse, die ja heute im Bundeskabinett gesetzlich vorbereitet wurde, helfen, die Zahlen wieder runterzubekommen und die Situation in den Intensivstationen zu entspannen?
Ja, grundsätzlich alles, was hilft, eben die Infektionen zu verhindern, ist natürlich in dem Fall angebracht. Ich denke mal, wenn man eben das konsequent umsetzt, wenn man auch wirklich sagt, okay, ab einer bestimmten Inzidenzzahl in einem bestimmten Kreis, dann fährt man wirklich runter, dann wird man vermutlich zumindest eine Stabilisierung erreichen. Ob das dann wirklich jetzt schon reicht? Ich glaube, das muss man erstmal abwarten. Und man muss auch immer dazu sagen, natürlich das, was in den Krankenhäusern passiert, das schleppt ja immer hinterher. Das heißt also mit anderen Worten, das sehen wir unter Umständen erst in 2 oder 3 Wochen, ob das, was jetzt verfügt wird, was jetzt umgesetzt wird, dann auch wirklich wirkt.
Frau Herrmann, es gab Gerüchte, denen Kanzleramtsminister Braun sofort widersprach. Der Bund plane sofort nach Verabschiedung des Gesetzes einen monatelangen Lockdown. Trotz Dementi, Frau Herrmann, rechnen Sie mit einer solchen Maßnahme, die CDU-Chef Armin Laschet ja unter der Bezeichnung Brücken-Lockdown, wenn auch für kürzere Zeit, gefordert hat?
Naja, also ich nehme schon an, dass man irgendwann nochmal einen richtig harten Lockdown braucht, weil das hat Herr Plachter ja eigentlich auch schon erklärt. Also jetzt hat man zwar dieses Infektionsschutzgesetz, aber das ist ja auch erstmal nur ein Gesetzvorschlag der Regierung. Das ist noch nicht mal durch den Bundestag. Jetzt kommt das wahrscheinlich erst nächste Woche durch den Bundestag. Das heißt, man verliert weiter Zeit. Mhm. Nicht? Gleichzeitig laufen die Intensivbetten voll. Die Dramatik wird eigentlich immer größer und irgendwann wird man auf die Vollbremse drücken müssen. Und das Interessante ist ja, dass eine Vollbremse von der Bevölkerung auch akzeptiert wird. Wir hatten das ja schon mehrfach, aber immer erst dann, wenn es eigentlich schon zu spät ist. Also man hat das Gefühl, alle müssen immer erst sehen, dass alle Intensivbetten belegt sind, bevor dann auch der Letzte versteht, dass man jetzt mal was machen muss. Aber ich rechne damit, dass das nochmal zum dritten Mal dann der Fall sein wird.
Herr Lessenich, wie sieht die Bereitschaft in der Gesellschaft aus? Wir haben Stress, manche sind mürbe durch diesen ewigen Lockdown, durch diesen langen, harten Winter. Nun hat der ehemalige Vorsitzende des Deutschen Richterbundes Jens Gnieser gesagt, er befürchtet einen nicht mehr einzufangenden Dauerlockdown. Und ich weiß nicht genau, was er darunter versteht, aber offenbar nochmal neuen Stress für eine mürbe Gesellschaft. Halten wir das auch noch aus oder platzt uns langsam der Kragen?
Naja, ich denke, man kann dann schwerlich von einem Wir oder einem Uns sprechen, weil die Betroffenheiten sind ja sehr, sehr unterschiedlich. Hm. Auch die Möglichkeiten, mit der Pandemie umzugehen, sind sehr unterschiedlich, von Haushalt zu Haushalt in unterschiedlichen Sozialmilieus. Von daher würde ich jetzt auch nicht unbedingt zustimmen, zu sagen, die Bevölkerung wird das akzeptieren, einen harten Lockdown über Wochen oder Monate. Sondern das eine sind die subjektiven Einstellungen dazu und das andere sind die objektiven Möglichkeiten, auch mit einem harten Lockdown umzugehen. Also die Möglichkeiten, Homeoffice zu gestalten, oder auch die Möglichkeiten, Kinderbetreuung zu organisieren, sind extrem unterschiedlich verteilt in der Gesellschaft. Wir sind eine sozial ungleiche Gesellschaft. Deswegen glaube ich, dass man da nicht im Plural sprechen kann, sondern wir müssen sehen, dass die unterschiedlichsten sozialen Milieus auch unterschiedliche Möglichkeiten haben, die Pandemie zu bewältigen. Das ist in der Politik bislang sehr, sehr wenig berücksichtigt worden.
Die Aha-Appelle auf der einen Seite, auf der anderen Seite die Hoffnung auf schärfere Maßnahmen. Schätzen Sie denn, Herr Lessing, nicht, dass es irgendwann sowas wie, nicht Rebellion gibt, aber doch, sage ich mal, einen größeren Unmut, der sich dann auch irgendwie ausdrücken will, nicht nur bei irgendwelchen Demonstrationen von sogenannten Querdenkern?
Also Rebellion weiß ich nicht, aber ich glaube, man kann schon sagen, also gefühlt sowieso, aber ich glaube, es gibt auch erst empirische Hinweise darauf, dass die Unzufriedenheit mit dem politischen System als solchem zunimmt und eben nicht nur in den Kreisen von wirren Corona-Leugnern, sondern in der sogenannten Mitte der Gesellschaft auch. Also das Hin und Her, auch gerade die Konflikte und Reibereien zwischen Bund und Ländern, der meines Erachtens gescheiterte Föderalismus in der Corona-Pandemie, die Unabsehbarkeit des Endes der Pandemie, die nicht funktionierende Impfstrategie, all das führt dazu, dass auch in den Milieus, die eigentlich als die Stützen der Gesellschaft gelten, langsam doch so die Zweifel reifen, ob wir administrativ, bürokratisch, politisch in der Lage sind, diese Situation wirklich zu bewältigen. Und das ist in der Tat ein Problem, weil das heißt ja, das sind nicht nur Zweifel am politischen System als einem Funktionsmechanismus, sondern das kann dann auch umschlagen in Zweifel an der Demokratie als einer Art und Weise der Gestaltung der gesellschaftlichen Verhältnisse. Und das ist in der Tat eine Gefahr, die ich jetzt sehe, dass die Politikmüdigkeit und Verdrossenheit, die vielleicht strukturell schon besteht, auch in eine Distanznahme zur Demokratie und zu demokratischen politischen Prozessen mündet.
Manchmal sind es ja auch nur so Einzelheiten, einzelne Punkte, über die Leute sich wundern, die Sinnhaftigkeit einzelner Maßnahmen oder ihre Wirksamkeit. Die Kritik am heutigen Tag fokussiert sich ja ein wenig auf die geplanten nächtlichen Ausgangssperren. Herr Plachter, eben im SWR 2 Impuls haben Sie gesagt, Wunder darf man sich davon nicht erwarten. Kann man sich diese Maßnahme dann nicht besser einfach sparen?
Naja, ich hatte auch gesagt, wir wissen ja auch gar nicht, was es bewirkt, weil wir haben ja nie eine isolierte Maßnahme. Es ist klar, Wunder kann man sich davon wirklich nicht erwarten. Auf der anderen Seite, wenn man jetzt rausguckt, wenn man die Augen aufmacht, dann ist es natürlich schon so, dass sich Gruppen bilden, dass sich Menschen auch wieder irgendwo treffen. Irgendwo auf der Wiese zusammen feiern. Und das kann man natürlich durch so eine Ausgangssperre teilweise unterbinden. Ob sich dann das Ganze möglicherweise dann wieder nach innen verlagert und natürlich dann vielleicht nochmal mehr gefährlicher wird, noch gefährlicher wird, das lässt sich natürlich nicht vorhersagen. Ich meine, andere Länder haben das auch so umgesetzt. Aber nochmal, es ist halt schwierig abzuschätzen. Es ist ein Bündel von Maßnahmen und man hat nicht wirklich das Einzelne nur mal angeguckt. Und das ist, glaube ich, die Herausforderung im Augenblick, zu sagen, das und das wirkt und das andere ist eher was man weglassen könnte.
Frau Herrmann, was schätzen Sie denn? Jetzt kommen ja hoffentlich bald die wärmeren Wochen und Monate. Dann ist natürlich auch der Wunsch, draußen zu sein, sich draußen mit Freunden zu treffen, meinetwegen auch völlig korrekt Corona-mäßig groß. Würde dann Ausgangssperren als Freiheitsberaubung empfunden werden?
Naja, also ich glaube, es hängt immer davon ab, dass die gesamte Bevölkerung, also ich glaube schon anders als Herrn Lessenich, dass man da im Plural sprechen muss, weil man es ja auch im Plural umsetzen muss. Die muss davon überzeugt sein, dass das sinnvoll ist und dass man das Virus stoppen muss. Also solange alle das Gefühl haben, wieso, das sieht man doch gar nicht, ich kenne auch keinen, der angesteckt ist, solange zögern vielleicht noch alle, aber das Virus ist ja unerbittlich, es wird sich weiter verbreiten. Wir haben ja die britische Mutante jetzt auch in Deutschland als dominante Form. Das heißt, irgendwann wird der Punkt kommen, wo die Mehrheit, vielleicht nicht alle, aber die Mehrheit dann einsehen, das, was geschehen muss. Und das ist dann der Moment, wo das auch akzeptiert wird. Wann dieser Zeitpunkt gekommen ist, definitiv, kann ich natürlich auch nicht prognostizieren. Aber irgendwann wird er eintreten, weil solange wir nachlässig sind, wird sich das Virus eben weiter verbreiten. Das ist ja da leider das Doofe. Und noch ist die Impfgeschwindigkeit eben nicht hoch genug, um die Ausbreitung zu verhindern. Und man sieht ja jetzt auch in England, das ist wirklich interessant, die Engländer haben ja schon ungefähr 50% der Bevölkerung geimpft. Und trotzdem kann man jetzt sehen, dass auch da schon wieder die Zahlen steigen. Kaum, dass sie eben so ein bisschen den Lockdown reduziert haben. Also ja, so doof das ist, nicht? Jetzt würde ich gerne noch mal was zu Herrn Lessenich sagen. Also Herr Lessenich hat natürlich völlig recht, dass wir in einer extrem ungleichen Gesellschaft leben. Und er hat auch recht, dass natürlich die Menschen, die eng aufeinander wohnen, die Jobs haben, wo man nicht sich bequem ins Homeoffice zurückziehen kann, dass die am stärksten dann natürlich auch von Lockdowns getroffen werden. Nur ist ja das Grauenvolle, dass auch genau diese Schichten, das heißt die ärmeren Schichten, am stärksten an Corona erkranken und auch sterben. Das heißt, man kann jetzt nicht sagen, ach, wir machen keinen Lockdown, weil die armen Schichten so betroffen sind, weil dann werden es genau die, die dann auch sterben.
Lässt du nicht? Naja, aber wir reden ja immer nur über einen Lockdown, der Privathaushalte und die Freizeitgestaltung betrifft. Wir reden hier über keinen Lockdown, der die Wirtschaft irgendwie tangieren würde. Und ich akzeptiere Ihr Argument wiederum, das stimmt, aber dann muss man mal die Paketdienste einstellen beispielsweise und die Leute müssen darauf verzichten, dass die Pakete ins Homeoffice oder in den Lockdown geliefert werden. Wir haben seit einem Jahr eigentlich praktisch keine Debatte über die Arbeitsbedingungen, Verhältnisse und auch die Hygienebedingungen in den Betrieben, in der Wirtschaft, im produzierenden Gewerbe und tun so, als würde sich das gesamte Infektionsgeschehen in den Privathaushalten oder im Freizeitbereich abspielen. Das ist meines Erachtens eine Riesenfehleinschätzung. Es ist eine Ausblendung des zentralen Sektors eigentlich dieser Gesellschaft, nämlich des Produktionssektors. Und dagegen würde ich mich wenden. Wir reden immer nur über die Einschränkungen, die Private vornehmen müssen, also die Haushalte, aber nicht, was Unternehmen oder Betriebe, Unternehmensleitungen eigentlich tun müssten, um ihrerseits dazu beizutragen, als Wellenbrecher zu agieren. Und ich glaube, es ist auch was völlig anderes, eine Ausgangssperre, wenn wir dabei bleiben, im April 2021 zu verhängen, als im April 2020. Ich meine, die Leute sind seit einem Jahr dabei und wirklich in der großen Mehrheit der Bevölkerung, die Regeln zu akzeptieren. Und sie können den Leuten nicht sagen, dass sie jetzt, wenn der Sommer beginnt, dass sie 3 Monate nicht raus dürfen. Und auch da
davon
gilt wiederum,
redet ja auch keiner.
Wer einen großen Balkon hat, ja, ansonsten die Möglichkeiten hat, auch sich privat zu treffen, der wird damit anders umgehen als diejenigen, die in kleineren Wohnungen leben. Und wir haben, glaube ich, das Problem, dass der gesamte Diskurs um die Pandemie ganz stark Mittelschicht oder obere Mittelschicht zentriert ist.
Nach dem Osterdesaster platzte der Bundeskanzlerin ja der Kragen. Die Länder hielten sich nicht an die vereinbarten Maßnahmen und Grenzwerte, auch nicht der scheinbare Corona-Streber Markus Söder. Nun bekommen wir einheitliche nationale Vorschriften, zumindest wenn die Inzidenz über 100 liegt. Und das ist ja weitgehend. Sind ortsbezogene, flexible Lösungen, Herr Plachter, auch Experimente wie zum Beispiel in Tübingen nicht einfach aus epidemiologischer Sicht sinnvoller als einheitliche Lösungen?
Ja, sicherlich kann man lokal reagieren, nur das ist jetzt keine virologische Frage. Die Frage ist, wie weit man da die Bevölkerung noch mitnehmen kann. Es ist ja eine große Verunsicherung, was gilt jetzt denn eigentlich wo und warum, und ich glaube, das ist halt der große Punkt. Da ist wahrscheinlich eine Einheitlichkeit der Maßnahmen schon besser, weil man dann die Bevölkerung auch mehr mitnimmt und man sich besser orientieren kann, was denn wirklich notwendig ist. Und vielleicht nochmal kurz eben auch zu Herrn Lessenich. Es ist tatsächlich so, natürlich brauchen wir keinen 3-monatigen Lockdown, sondern werden möglicherweise eine kurze Maßnahme haben, möglicherweise etwas verschärft, um eben die Zahlen zu reduzieren. Und dann kommt schon auch die Impfkampagne in Gang. Also es ist nicht so, dass da jetzt kaum geimpft wird, sondern das nimmt jetzt auch richtig Fahrt an. Das heißt, wir haben schon auch eine Perspektive nach außen, aus dieser Pandemie heraus. Und das wird halt im Augenblick noch oder in den nächsten paar Wochen noch hart werden. Aber wir reden da, glaube ich, nicht mehr von 3 oder 4 Monaten.
Angela Merkel hat ja heute gesagt, wir haben es ja schon einmal geschafft, durch konsequentes Handeln der Zahl der Ansteckungen auf ein kontrollierbares Maß zu reduzieren. Und das kann und wird uns auch wieder gelingen. Schafft das wieder Vertrauen, Herr Lessenich, in der erschöpften Bevölkerung und vielleicht auch in der Wirtschaft? Und werden die Probleme und Spaltungen, die wir da zu verzeichnen haben, noch verschärft werden?
Also, dass die Pandemie gesellschaftliche Spaltung verschärfen wird, auch schon dabei ist, sie zu verschärfen, ist meines Erachtens fraglos. Ich glaube, Durchhalteappelle gehen mittlerweile ins Leere. Also zu sagen, wir haben das schon mal geschafft vor einem Jahr, vor einem halben Jahr. Ich meine, man muss doch sehen, dass gleichzeitig die politische Klasse, wenn man das mit diesem unangemessenen Begriff bezeichnen darf, dass die politischen Akteure, die Verantwortlichen, wirklich ein trauriges Schauspiel liefern. Und es fängt bei den Landesfürsten an, die als Exekutivgewalten irgendwie heute dies und morgen jenes dekretieren. Jede Vereinbarung, die auf Ministerpräsidentenebene getroffen wurde, am nächsten Tag wieder unterlaufen und konterkarieren. Und es ist doch klar, dass man da als normaler Bürger, Bürgerin nur noch wenig Zutrauen in die Rationalität der Politik hat und dann auch in die Appelle von denen, die irgendwie da sitzen, wo die Schalthebel sind und offensichtlich keinen allzu guten Job machen. Deswegen, man kann solche Appelle an die Bevölkerung richten, aber wie gesagt, das eine ist, da sind die Adressatinnen sehr unterschiedlich und ich glaube, in der Breite ist jetzt mittlerweile wirklich eine Grenze erreicht, wo die Leute einfach genervt sind.
Mhm. Frau Herrmann, bislang ist ja größerer materieller Schaden durch viel Staatsknete, wenn man so sagen will, für Kurzarbeit und Unternehmen gelindert worden. Wie lange hält denn dieser finanzielle Atem des Staates noch an?
Ja, der ist unbegrenzt. Aha. Also das mag jetzt erstaunlich klingen, aber ein reiches Land wie Deutschland kann sich quasi grenzenlos verschulden. Das Geld kommt aus dem Nichts, indem man Kredite aufnimmt. Da gibt es faktisch keine Grenze. Die Zinsen sind bei Null. Also der Staat hat fast keine Kosten. Es wäre also Wahnsinn, wenn man jetzt nicht Kredite aufnehmen würde, um die Bevölkerung zu unterstützen. Denn dann würde das Drama wirklich losgehen. Also ich habe, das würde ich gerne noch mal sagen, eigentlich ein anderes Bild von der Politik als Herr Lessenich. Also es ist klar, alle sind genervt. Ich bin auch genervt. Aber man muss doch klar haben, dass das Problem der Virus ist. Und nicht die Politik. Natürlich hat die Politik nicht immer alles perfekt gemacht. Ja, es gab auch Fehler und so weiter. Aber kein Mensch ist allwissend. Und der Virus und die ganze Epidemie hat sich zum Teil eben doch anders entwickelt, als das vorhergesagt wurde. Also beispielsweise konnte niemand wirklich wissen, dass dann auch noch diese britische Mutante auftauchen würde, die sehr viel ansteckender ist als der Ursprungsvirus. Wenn wir die britische Mutante nicht hätten, dann bräuchten wir jetzt auch keinen dritten Lockdown. Das heißt, ich finde schon, und daran würde ich eigentlich appellieren, nicht? Dass man doch vermeidet, jetzt hier so eine allgemeine Demokratieverdrossenheit herbeizureden, denn das finde ich gefährlich. Also ich finde es auch gefährlich, die Politik zu überfordern. Also von ihr alles zu verlangen, so eine Art Vollkaskoversicherung. Kommt ein Virus, ich bin Bürger, ich will jetzt aber hier es möglichst bequem haben und nach einem Jahr muss das mit dem Virus weg sein, egal ob der Virus mitmacht oder nicht. Also diese Haltung finde ich ja, eigentlich schon fast unangemessen. Also ich muss sagen, die Politiker tun mir da wirklich leid. Und ein letzter Satz. Also eigentlich finde ich, dass wir mehr darauf gucken mussten, was gelungen ist. Also zum Beispiel ist es gelungen, die sehr gefährdete Bevölkerung über 80 noch rechtzeitig zu impfen, bevor die britische Mutante so wirklich in Deutschland eingetroffen ist. Und das hat doch Tausende von Sterbefällen verhindert. Und das kann man ja auch mal sehen, nicht? Als Leistung. Und zwar als kollektive Leistung, also von uns allen.
Ich würde gerne an dem Punkt zumindest einhaken, wo jetzt unterstellt wird, dass ich oder andere Demokratieverdrossenheit herbeireden. Ich glaube nicht, dass das Problem ist. Also auch wenn man diagnostiziert, redet man nicht herbei. Ich glaube, man kann nicht übersehen, dass es Limits gibt der Leidensfähigkeit. Es ist völlig klar, dass es erstmal eine objektive Problematik gibt. Aber ich glaube, die Maßstäbe an die Politik oder an den politischen Umgang mit dem Virus und dem Infektionsgeschehen muss natürlich nach einem Jahr oder nach 15 Monaten anderer sein als nach drei Monaten. Das scheint mir doch deutlich zu sein. Und so geht es, glaube ich, vielen Beobachterinnen auch.
Ja. Ich hätte mal eine Frage, Herr Lessenich, nicht ganz konkret. Wenn Sie Politiker wären, was würden Sie jetzt machen?
Oh Mann, Ja, ich würde, glaube ich,
offensichtlich haben Sie ja irgendein Programm im Hinterkopf.
Nein, also ich bin kein Politiker und ich habe kein Programm im Hinterkopf. Aber wenn man sich das Geschehen anschaut, dann wird man doch sehen, dass beispielsweise eine einheitliche Regelungen, wie sie jetzt endlich im Gespräch sind, tatsächlich das Gebot der Stunde sind. Wir haben von der Leine gelassene Ministerpräsidenten und Präsidentinnen, die sozusagen frei Schnauze über Monate hinweg dies oder jenes dekretiert haben und am nächsten Tag das Gegenteil. Also einheitliche Regeln, die dann lokal angewendet werden, je nach Inzidenz oder anderen Kriterien, das ist schon mal ein wichtiger Punkt. Ich bin gespannt, ob das jetzt tatsächlich kommen wird und dann auch durchgesetzt wird. Aber ich finde nicht, dass man die Politik sozusagen in dem Sinne in Schutz nehmen muss, dass man jetzt den Spieß umdreht. Was hätten Sie denn gemacht, wenn Sie an der Stelle wären? Ich sage ja gar nicht, dass es ein leichtes Geschäft ist. Aber ich glaube schon, dass gerade im deutschen Fall die Politik ein schlechteres Bild abgibt, als es in anderen Ländern der Fall gewesen ist.
Ja, aber Sie haben ja zum Beispiel gesagt, Sie sind gegen Ausgangssperren. Ja, also und das Infektionsschutzgesetz sieht das also aber vor. Würden Sie jetzt sagen, Virus verbreitet sich weiter, ich bin weiterhin gegen Ausgangssperren?
Frau Herrmann, ich habe mit keinem Satz gesagt, dass ich gegen Ausgangssperren bin.
Ach so.
Es ging darum, dass Sie gesagt haben, die Bevölkerung würde natürlich die Ausgangssperre akzeptieren, wenn sie käme. Und ich habe davon gesprochen, was meines Erachtens gesellschaftlich die Positionen sind. Und dass es da natürlich Grenzen der Belastbarkeit und auch Grenzen der Verständnisfähigkeit gibt für die erratischen Maßnahmen der Bundesregierung und der Landesregierung. Und von daher habe ich nicht meine persönliche Meinung geäußert, ob Ausgangssperren richtig sind oder falsch. Ich habe außerdem gesagt, dass sie sehr, sehr unterschiedlich wirken und dass im Radio und überall anders Mittelschichtsangehörige das Wort führen und diejenigen, die wirklich betroffen sind, keine Sprecherposition haben.
Wellenbrecher gesucht. Wer führt Deutschland aus der Pandemie? Darüber diskutieren wir hier in diesem SWR2-Forum mit der Taz-Journalistin Ulrike Herrmann, dem Soziologen Stefan Lessenich und dem Virologen Bodo Plachter. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil will die Unternehmen zu verpflichtenden Tests für alle Präsenzmitarbeiter zwingen. Begründung: Bisher machen das nur 60% der Unternehmen freiwillig. Herr Plachter, ist das aus Ihrer Sicht eine vernünftige Maßnahme?
Ja, grundsätzlich ist alles vernünftig, was dazu führt, dass eben die Inzidenzen sinken. Der Punkt ist aber, wir fokussieren uns immer so stark auf eine Maßnahme. Jetzt ist es gerade das Testen. Wichtig wäre, und da gebe ich Herrn Lessenich sicherlich recht, dass man irgendwo auch entsprechend in der Arbeitswelt schaut, wo kann man Dinge verbessern. Und das hat jetzt nicht unbedingt was mit der Politik zu tun, sondern das ist auch in der Verantwortung sicherlich der Arbeitgeber zu schauen, wo kann ich denn hygienisch besser werden. Ich kann das nur von der eigenen Einrichtung, eben von der Klinik sagen. Das ist da schon verdammt schwer, solche Dinge aufzusetzen. Und wir haben hier Menschen, die sich damit auskennen. Das ist medizinisches Personal, aber da ist es schon sehr schwer. Das heißt also, ich glaube, es ist ganz wichtig, jetzt unabhängig von den Maßnahmen und den Einschränkungen, ganz wichtig, dass man schaut, wo kann man wirklich was verbessern, was auch den Infektionsschutz angeht. Und dann wird man auch um die eine oder andere Restriktion rumkommen. Und ich gebe Ihnen natürlich recht, die Arbeitswelt ist so heterogen, dass da natürlich in vielfältiger Weise auch Infektionsquellen existieren. Das Gleiche aber auch im privaten Bereich. Also man darf das auch nicht kleinreden. Es ist auch vieles, was im privaten Bereich abläuft. Das sehen wir auch in der Klinik, wenn wir die Fälle verfolgen. Also es ist schon so, wir haben zwei große Baustellen, glaube ich. Das eine ist natürlich die Arbeitswelt und der Weg dorthin möglicherweise. Und das andere ist tatsächlich eben der private Bereich. Und es ist natürlich richtig, testen hilft an der einen oder anderen Stelle. Aber es ist nur ein Baustein. Das ist, was wir die ganze Zeit schon sagen eigentlich. Im Prinzip, es gibt eine momentane Sicherheit und es kann in manchen Bereichen auch für einen Tag eine gewisse Sicherheit geben. Aber es ersetzt nicht, dass wir alle uns irgendwo darauf konzentrieren. Wir haben hier eine Naturkatastrophe, mit der keiner gerechnet hat, die keiner wirklich prognostizieren könnte. Auch die Wissenschaftler nicht. Auch wir haben während dieser Pandemie massiv dazugelernt. Das ist aber ganz natürlich. Das ist eine ganz komplette neue Situation. Und ich stimme da eigentlich zu. Man muss nicht alles wirklich so negativ sehen während der Pandemie. Es wird vielfach natürlich immer geschimpft, das ist ganz klar, wenn manches nicht klappt. Aber wir haben auch sehr viel erreicht und man darf auch nicht ganz vergessen, wir haben innerhalb von einem Jahr Impfstoffe verfügbar. Das wäre vor 20 Jahren überhaupt nicht möglich gewesen. Und vor 20 Jahren wäre diese Pandemie ganz anders verlaufen.
Ich möchte trotzdem gerne nochmal bei den Tests bleiben. Ich habe mich selber persönlich 19 Mal insgesamt getestet. Und ich kann mir persönlich aber auch nicht vorstellen, das selber bei mir zu machen, weil ich weiß, was das heißt, Brechreiz und sich freiwillig so ein Stäbchen in die Nase, in den Kopf eigentlich zu schieben. Macht man das wirklich? Also kurzum, Herr Plachter, wie aussagekräftig sind denn diese Selbsttests? Täuschen wir uns da nicht eine Selbstsicherheit oder eine Sicherheit vor, die es vielleicht gar nicht gibt?
Ja, die sind natürlich nicht hundertprozentig, aber sie sind schon irgendwas ein Baustein neben der Leiden. Man muss das Ding ja nicht unbedingt hinten durch den Rachen durchrammen, sondern man kann natürlich da auch entsprechend vorsichtig Material gewinnen. Und das reicht in der Regel auch aus, wenn jemand wirklich stark infiziert ist, viel Virus ausscheidet. Dann wird auch dieses Material ausreichen, um das anzuzeigen. Ja, ich denke schon, die Teste sind hilfreich, vor allen Dingen natürlich die Schnellteste, die auch von professionellen Personal in Testzentren beispielsweise durchgeführt werden. Aber auch zu Hause kann man das, glaube ich, ganz gut aufsetzen. Es ist eine zusätzliche Sicherheit, es ist nicht 100%, in dieser Pandemie ist fast nichts hundertprozentig, aber es ist ein zusätzlicher Baustein, um an der einen oder anderen Stelle auch Infektionen und Infektketten zu verhindern.
Wenn die Wirtschaft jetzt sagt, wir wollen hier keine Testpflicht, ist das nur die übliche Anti-Staatseingriffsreflex, Frau Herrmann?
Ja, also ich finde das auch sehr ärgerlich. Also das ist der Punkt, wo ich auch Herrn Lesse nicht recht gebe, dass die Wirtschaft eigentlich bisher zu sehr geschont wurde. Ich glaube, dass der Hauptpunkt der Wirtschaft ist, also dass die jetzt versuchen, Lobbydruck zu machen, dahingehend, dass dann diese Tests zwar stattfinden, aber nicht von der Wirtschaft bezahlt werden müssen. Nicht? Denn im Augenblick ist ja die Idee noch, dass die Wirtschaft das zahlen soll. Und ich glaube, im Augenblick wird eben viel Lärm gemacht seitens der Wirtschaft, dass das alles eine Zustimmung starke Belastung sei, um irgendwie zu erreichen, dass am Ende die Krankenkasse zahlt.
Vielleicht kann man dazu sagen, ich meine, Infektionsschutz und Hygiene ist natürlich natürlich zunächst die Aufgabe des Arbeitgebers. Und da gehören natürlich auch solche Tests dazu.
Ja. Ja, natürlich. Aber das erklärt jetzt aber, warum politisch da so viel Krach ist. Also Sie haben völlig recht, das müssten die Arbeitgeber zahlen, aber das wollen sie im Augenblick noch nicht. Ne?
Ja. Tja, das Problem haben wir ja nicht nur in den Arbeitsplätzen, sondern auch in den Schulen. Dieses neue Infektionsgesetz sagt ja auch, ab einer 200er Inzidenz, das ist ja schon relativ hoch, aber kommt leider auch immer wieder vor in deutschen Landkreisen, werden die Schulen geschlossen. Kein Präsenzunterricht mehr. Generell muss man ja sagen, Abitur und andere Abschlüsse stehen jetzt unter einem dicken Fragezeichen. Herr Lessenig, was wird denn da im Gedächtnis bleiben bei diesen Schülergenerationen? Ein Jahr Schulferien oder ein verlorenes und belastendes Lebensjahr?
Ich fürchte, mich zu wiederholen, weil ich würde mal schwer vermuten, dass auch bei Schülern und Schülerinnen die soziale Lage darüber mitentscheidet, welche Erinnerung sie an diese Zeit haben werden. Und wir reden dann quasi automatisch über das Abitur. Ja, wie findet es statt? In Präsenz oder online oder gar nicht? Und es sind halt auch nicht alle in dieser Gesellschaft Abiturientinnen in dieser Generation. Ich glaube, Schulschließungen, so sie auch unvermeidlich sein mögen, haben massive soziale Konsequenzen. Also die Möglichkeiten des Homeschooling sind extrem ungleich. Also da haben wir besondere Ungleichheiten. Und es gibt die einen Haushalte, die das nutzen können, um ihre ohnehin bestehenden Bildungsrenditen noch weiter zu erhöhen in diesem Jahr, durch sozusagen Privatbetreuung und Begleitung des Lernens ihrer Kinder. Und wir haben die anderen, die dazu tatsächlich durchs Raster fallen werden. Und wir haben sowieso ein extreme Ungleichheiten produzierendes Bildungssystem in diesem Land, gerade in Deutschland. Und leider Gottes muss man sagen, für die jetzt beschulte Generation, die Kohorte, die davon betroffen ist, wird es weiter diese Ungleichheiten vertiefen. Das heißt, Schulschließungen mögen an einem bestimmten Punkt auch unvermeidlich sein. Aber was das in Zukunft heißt, meines Erachtens beispielsweise, dass Schulen nicht nur zu Lernorten werden müssen, sondern auch zu Orten der sozialen Begleitung und Betreuung. Also dass beispielsweise auch Schulsozialarbeit und Ähnliches verstärkt wird, weil ich glaube, wir machen uns wenig Vorstellungen über die Situation in den Milieus, die wir halt nicht kennen, die nicht unsere Lebenswelt teilen.
Ja, bitte.
Entschuldigung.
Ja, nee, ich wollte nur eine kurze Bemerkung. Der Punkt ist natürlich, müssen gegebenenfalls auch mal Schulen geschlossen werden, aber auch unsere Erfahrung, wir haben ja auch hier entsprechend Kontakte in die Politik, unsere Erfahrung ist schon so, dass man gerade in den Schulen auch einen sehr guten Job gemacht hat, weil eben da auch ein sehr gut überwachbarer Bereich ist mit Hygienekonzepten, mit Hygienebeauftragten. Und ich stimme letztendlich vollkommen zu. Es ist wahrscheinlich ein viel größerer Schaden, wenn man jetzt sagt, man macht wieder alle Schulen zu, Schaden an den Kindern und Jugendlichen im Vergleich zu dem Risiko, das tatsächlich existiert. Wir sind dabei, Lehrer zu impfen. Wir haben Hygienekonzepte, gerade in den höheren Jahrgangsstufen. Da können Masken getragen werden, da kann die Hygiene umgesetzt werden. Und es gibt auch Studien, die eben darauf hindeuten, dass bei einer zumindest moderaten Inzidenzzahl Schulen bei weitem nicht die Treiber der Pandemie sind. Das heißt, was ich damit sagen will, man muss wirklich auch genau hinschauen, wo sind denn wirklich die großen Probleme bei dieser Pandemie, was die Übertragungen angeht. Und wo können wir uns auch etwas entspannen unter Umständen? Nicht entspannen in dem Sinn, dass wir nichts machen, sondern dass eben das Problem da durchaus lösbar ist.
Schauen wir positiv in die Zukunft. Die Impfkampagne, sie läuft an. Jedenfalls alle Nachrichten, die wir in den letzten Tagen bekommen haben, ist die Zahl der Neugeimpften stark gestiegen. In Baden-Württemberg bekommen auch alle über 60-Jährigen ab Montag einen Impftermin, so heißt es heute. Demnächst sollen auch viele der 35.000 Hausärzte und vielleicht auch die 12.500 Betriebsärzte in diesem Land aktiviert werden. Herr Plachter, wie ist der Zeithorizont? Kann man jetzt schon in etwa sagen, welche Informationen haben Sie, wann wir diese berühmte Herdenimmunität erreichen können, also dass etwa 60% der Bevölkerung durchgeimpft sein werden?
Naja, und ob man das jetzt wirklich in dieser Form so statisch dann sagen kann, das wird sich zeigen. Der Punkt ist, wir haben jetzt immer mehr eben Menschen, die geschützt sind. Das heißt, also es wird immer mehr Druck natürlich aus der ganzen Geschichte rausgehen. Ist immer so ein kleines Wermutstropfen ist auch immer dabei. Natürlich müssen wir schneller vorankommen, weil es durch diese neue Variante unter Umständen Probleme mit der Impfung geben könnte. Aber ja, Sie haben es ja auch gesagt, wir haben jetzt mittlerweile doch erhebliche Geschwindigkeit aufgenommen. Was man hört, sind auch die Lieferketten jetzt durchaus voll. Das heißt also, wir werden auch genügend Impfstoff erhalten mit all den Problemen, die auftreten durch AstraZeneca und die Nebenwirkungen etc. Aber wir sind ja eben dabei, jetzt doch wie manche andere westlichen Länder auch doch einen Großteil der Bevölkerung bis wahrscheinlich Mitte des Jahres zumindest ein Impfangebot machen zu können. Und dann wird natürlich vieles auch relativiert werden, was die Restriktionen angeht. Also ich denke, so in 2-3 Monaten werden wir hoffentlich anders reden. Bin vorsichtig, weil ich habe in dieser Pandemie mittlerweile geworden. Aber ich denke, das ist dann so ein bisschen ein anderes Thema dann.
Aber die Nachricht von heute Nachmittag, dass Johnson & Johnson seine Markteinführung in Europa verschieben will, muss wegen einiger Thrombosefälle, haut das die Impfkampagne zurück oder ist das nur ein Detail?
Nee, würde ich nicht sagen. Denn es ist im Prinzip bei allen Impfstoffen so, wenn solche Dinge aufpoppen und das ist halt jetzt besonders die Aufmerksamkeit auf die Thrombosen gerichtet, dann wird eine Firma beziehungsweise das entsprechende Board, was diese Studien kontrolliert, sagen, wir treten jetzt auf die Bremse, ist ja schon passiert, jetzt auch bei anderen Impfstoffstudien. Und wir schauen uns das Ganze jetzt erstmal 2-3 Tage an. Was ist da wirklich dran? Ist das überzufällig häufig, also häufiger aufgetreten bei den Impflingen oder nicht? Und dann wird man sehen, ob das weitergeht oder nicht. Und ich würde davon ausgehen, dass es dann auch weitergeht mit der Studie.
Frau Herrmann, wenn die Lockerungen jetzt kommen können, Schritt für Schritt, wenn immer mehr Menschen geimpft werden, nachdem wir vielleicht noch mal eine kurze Lockdown-Phase haben werden, wird das die Stimmung rasch zum Positiven wenden? Im Sommer beispielsweise?
Ja, ich glaube schon. Ja. Also ich glaube, dass, und das ist ja zum Beispiel sehr interessant, wir werden ja im September die Bundestagswahl haben. Mhm. Und alle Parteien gehen davon aus, dass wenn die Bundestagswahl ist, die Corona keine Rolle mehr spielt und auch kein Thema ist. Und das finde ich interessant, nicht? Dass die ganzen Parteien eigentlich dafür sozusagen einen Wahlkampf planen, in dem Corona nicht mehr vorkommt. Die einzige Ausnahme ist die AfD, eben weil sie denken, dass das dann überwunden ist. Und ich glaube, dass die Parteien damit richtig liegen und das wird ja auch durch das bestätigt, was Herr Plachter eben gesagt hat. Und da geht es wieder um andere Themen, also um Klimawandel und um niedrige Löhne und um die Ungleichheit, die Herr Lessenich ja zu Recht betont. Dann werden diese ganzen Themen, die wir schon kennen aus der Vergangenheit, die werden dann auch wieder die Zukunft bestimmen. Ich würde noch mal gerne eine Sache zu den Impfstoffen sagen. Also ich glaube, dass Johnson & Johnson hat genau das gleiche Problem wie AstraZeneca. Also es gibt Thrombosen, das wird man auch nicht wegreden können. Aber ich glaube, man muss jetzt als Bevölkerung einfach das Risiko abschätzen, nicht? Also die Thrombosen bei AstraZeneca tauchen auf, wenn ich richtig informiert bin, bei einem Fall auf 100.000 Impfungen.
So ungefähr, ja.
So, und die Gefahr zu sterben an Corona jetzt in meinem eigenen Alter, also knapp unter 60, liegt bei über einem Promille. Also das ist mehr als ein Fall auf 1.000. Das heißt, die Gefahr an Corona zu sterben ist 100-mal größer als durch AstraZeneca. Und da ist doch eigentlich klar, was man machen muss. Man muss sich impfen lassen. Nicht? Also diese Idee, ich glaube, viele Deutsche haben jetzt vielleicht noch die Idee, ja, wenn ich nur lang genug warte, dann kommt BioNTech bei mir vorbei. Nicht? Aber das ist eigentlich die falsche Risikoabwägung.
Aber ganz sicherlich werden wir wieder eine Neiddebatte bekommen. Wäre ja auch seltsam, wenn das nicht so wäre in Deutschland. Herr Lessenig, rechnen Sie damit, dass die Diskussion bald so richtig ausbricht, ob Geimpfte sogenannte Sonderrechte bekommen sollen? Und wäre das ein Ausbruch aus der eigentlich wünschenswerten gesellschaftlichen Solidarität?
Also soweit ich das sehe, gibt es diese Debatte schon,
die
muss nicht erst ausbrechen. Und sie wird natürlich sehr wahrscheinlich stärker werden. Ja. Ich finde aber ehrlich gesagt, dass da Neid der falsche Begriff ist. Ich halte auch Neid für keine politische Kategorie, sondern ich finde es sehr naheliegend, dass man in Gesellschaft Sozialvergleiche anstellt, in allen möglichen Belangen. Was verdient der Nachbar? Ja, wie groß ist dessen Wohnung? Hat der einen Sonnen- oder einen Schattenbalkon? Und genauso wird man sich auch sozial vergleichen. Wer wird geimpft? Wann wird geimpft und warum kommen die anderen vor mir dran? Das ist doch naheliegend als ein sozialer Mechanismus. Und von daher denke ich, dass solche Ideen, dann die Geimpften mit bestimmten Rechten auszustatten, ich würde auch sagen, das sind jetzt keine Sonderrechte, da gilt tatsächlich, dass das auch Grundrechte sind, die dann wieder in Anspruch genommen werden können. Aber wenn die einen das können und die anderen nicht, dann gibt es selbstverständlich soziale Konflikte. Also entweder die Perspektive, dass man das Gleiche auch haben möchte, was die anderen haben. Und ich würde es aber nicht als Neid bezeichnen, sondern als ein Ergebnis eines Sozialvergleichs. Oder tatsächlich dann auch die Kritik daran. Und ich meine, die Impfreihenfolge ist ja einerseits medizinisch-epidemiologisch bestimmt, aber andererseits natürlich nicht ausschließlich. Ist natürlich auch eine politisch bestimmte Hierarchisierung, wer zuerst dran kommt, wer später, die man auch ganz anders vornehmen könnte, zum Beispiel nach sozialen Ungleichheitsstrukturen. Und von daher finde ich es ganz naheliegend, dass die einen sagen, nee, wollen wir nicht, dass die jetzt per politischer Entscheidung dann auch zuerst dran gekommen sind, dass die bestimmte Rechte haben, die wir nicht haben. Also ich glaube, das wird eine große Debatte werden. Und ich glaube übrigens auch nicht, das wird sich zeigen, aber aus heutiger Sicht kann ich mir nicht vorstellen, dass Corona kein Thema des Bundestagswahlkampfs sein wird. Da halte ich die Parteien für schlecht beraten, wenn sie sich darauf einstellen.
Vielleicht geht es ja dann um die Corona-Folgen. Lassen Sie uns ja mal so ein bisschen Bilanz ziehen, was wir aus dieser Corona-Krise vielleicht jeweils aus Ihrem Fachbereich gelernt haben. Fangen wir mal bei Ihnen an, Herr Plachter, das Gesundheitssystem. Ist es robust? Ist es wirklich resilient? Was muss mehr werden? Oder was muss besser werden? Geht es einfach nur um mehr Intensivbetten und bessere Ausstattung der Kliniken? Oder was lernen wir aus der Krise bis jetzt?
Ja gut, das Hauptproblem, was aufgetreten ist, ist natürlich ganz klar, es sind ja nicht die Betten oder die Ausstattung, sondern es ist ganz klar das Personal, die Menschen, die sich um die Kranken kümmern müssen. Und dass da ist es ganz dringlich, drüber nachzudenken, auch von Seiten der Politik, glaube ich, ob man hier nicht auch nachbessern muss und auch, sei es nur, was das Finanzielle angeht, aber vor allen Dingen natürlich auch, was die Personalausstattung generell angeht in den Kliniken, ob man da nicht auch nachregulieren muss. Das zeigt sich jetzt in der Pandemie halt besonders eklatant. Aber wir sehen es natürlich auch schon haben es natürlich in anderen Bereichen auch schon gesehen, dass einfach Personal auch fehlt. Jetzt Personal maximal überlastet ist in den Krankenhäusern, in den Gesundheitsämtern, auch übrigens in den Laboren. Und das geht ja jetzt seit über einem Jahr, wo Menschen zum Teil keinen Urlaub nehmen können und. Das hängt natürlich alles zusammen, dass dann irgendwann das System auch nicht mehr leistungsfähig ist. Und ich glaube, das kann man aus der Pandemie lernen, dass man eben hier vielleicht doch auch, das ist sicherlich auch eine gesellschaftliche Frage, wie viel will ich investieren in das Gesundheitssystem? Ich glaube, da muss eine Debatte entstehen darüber, ob man nicht doch an der einen oder anderen Stelle mehr investiert, auch in eben die Gesundheit der Bevölkerung.
Gilt auch für die Gesundheitsbehörden, nehme ich mal an, dass man vom Faxgerät vielleicht dann doch auf den Computer umsteigt.
Ja, meinte ich ja. Gesundheitsämter sind genauso überlastet. Ja. Und das ist natürlich alles irgendwo, da sind uns andere Länder durchaus voraus.
Frau Herrmann, uns drohen 1,3 Millionen Dauerarbeitslose, habe ich gehört. Viele Selbstständige werden wohl auch aufgeben müssen. Trotz der Hilfen des Staates lässt sich der wirtschaftliche Schaden durch Corona trotz aller Staatshilfen schon taxieren?
Naja, also das Institut der deutschen Wirtschaft hat heute geschätzt, dass am Ende die Kosten für die Krise 650 Milliarden Euro sein werden. Und das Institut der deutschen Wirtschaft, arbeitgebernah, eigentlich konservativ, hat trotzdem gesagt, dass man eigentlich die Schuldenbremse dauerhaft aussetzen soll. In dem Sinne, dass man jetzt nicht anfängt, diese Schulden zu tilgen, sondern dass man sie eben über 50 Jahre streckt. Das finde ich absolut richtig. Also man muss überhaupt als Staat viel mehr darüber nachdenken, worein man investieren will dauerhaft, statt sich jetzt immer auf die Schuldenbremse zu konzentrieren. Ansonsten glaube ich, noch ein anderer Aspekt, der natürlich aber auch Geld kosten wird. Ich glaube, man wird aus der Pandemie lernen, dass man Impfstofffabriken braucht. Nicht? Also Impfen war ja lange Zeit ein Thema, das hat wirklich gar keinen interessiert, weil man eigentlich im Kern immer nur gegen die Kinderkrankheiten geimpft hat und ansonsten gegen Grippe und das war's. Und ich glaube, das wird alles sich komplett ändern. Nicht? Also man wird jetzt in der EU auf Dauer, glaube ich, so eine Art Impflogistik aufbauen, um für weitere Pandemien gewappnet zu sein.
Herr Lessenich, viele SWR2-Hörer wissen es bestimmt schon. Sie wechseln im Sommer als Direktor zum legendären Institut für Sozialforschung nach Frankfurt. Dort werden Sie sich mit Ihrem neuen Team sicherlich auch mit der Frage auseinandersetzen, welche Lehren ziehen wir aus Covid-19 für künftige pandemische und andere Großkrisen? Haben Sie schon eine Hypothese?
Naja, ich bin ja hier offensichtlich der Mann fürs Negative. Deswegen würde ich eine Selbstzuschreibung, absolut. Deswegen würde ich aber auch gerne in dem Sinne, also ich würde Erwartungen jetzt ungern enttäuschen wollen und in dem Sinne antworten. Weil wenn Sie mit dem Institut für Sozialforschung auch die großen Fragen der gesellschaftlichen Entwicklung ansprechen, dann muss man ja meines Erachtens schon sehen, dass eine Grundproblematik überhaupt nicht angesprochen wird, nämlich wie entstehen solche Pandemien und dass das grundsätzliche Risiko der Entstehung auch zukünftiger Pandemien hoch ist und erhöht ist. Und es gibt gute Studien, Herr Plachter kennt sich da besser aus sicherlich, die schon die Kandidaten benennen für die nächste Zoonose. Da muss man, glaube ich, sehen, dass die etablierte Produktionsweise und der Naturverbrauch, die Naturvernutzung, die Art und Weise unseres gesellschaftlichen Naturverhältnisses mit an der Quelle dieser Pandemie und zukünftig zu erwartender Pandemien steht. Das heißt, nicht nur wegen des Klimawandels, auch wegen der Pandemie muss man sich verstärkte Gedanken über eine Transformation des Wirtschaftssystems machen. Wir können nicht weiter so wirtschaften, wie wir das tun, nämlich unter der Maßgabe, dass man Natur sozusagen frei und kostenlos einfach vernutzen kann, dass es da keine Folgeeffekte gibt. Nicht nur der Klimawandel spricht dafür, dass es die gibt, sondern auch die Pandemie. Also von daher würde ich sagen, eine Grundsatzfrage ist, ob unsere Produktions- und Konsumweisen nachhaltig sind. Die Antwort ist, sie sind es nicht.
Ja, Frau Herrmann, da könnten Sie, wenn wir es wirtschaftlich betrachten, könnten wir auch einfach mal die Frage stellen, wir erleben ja jetzt einen helfenden, mitunter intervenierenden, auf alle Fälle einen starken Staat und das wird ja ganz allgemein begrüßt. Ist damit, sagen wir mal, die Denkrichtung des Neoliberalismus, die wir ja seit den 80er Jahren kennen, erledigt damit?
Also ich glaube ja, dass Corona jetzt der endgültige Todesstoß für die neoliberale Theorie war. Also die Finanzkrise 2008 war auch schon eine schwere Erschütterung für diese Theorie, weil sich da ja herausgestellt hat, dass der Mainstream der Ökonomen gar nicht die falsche Geldtheorie hat. Nicht? Die dachten ja, Finanzmärkte seien absolut sicher und gar kein Risiko und hatten eigentlich auch keine Theorie für Finanzmärkte. Außer zu sagen, die sind immer sicher. Das hat sich ja als der Vollflop rausgestellt. Jetzt Corona, nicht? Da ist auch wieder klar, Märkte könnten diese ganzen Probleme nicht lösen. Das muss alles der Staat machen. Inzwischen schwenken eben, das habe ich ja vorhin schon erzählt, auch arbeitgebernahe, eigentlich neoklassische oder neoliberale Institute wie das Institut der deutschen Wirtschaft auf letztlich Staatspolitik um. Und es gibt auch, das ist völlig neu, Studien von Keynesianern, also eher, wenn man so will, linken Ökonomen zusammen mit neoliberalen Ökonomen, wo sie alle erstens gemeinsam schreiben und zweitens das Gleiche fordern. Und da sieht man schon, dass in der Wirtschaftstheorie eine enorme Bewegung herrscht. Und dass man, ich würde mal sagen, in 5 bis 10 Jahren die Theorie gar nicht mehr wiedererkennt.
Wer führt Deutschland aus der Pandemie? Ist der Titel dieser Sendung, die gleich zu Ende geht. Herr Plachter, wer sind es jetzt eigentlich? Wer führt uns daraus? Waren es die Politiker oder werden sie es sein? Werden es die Wissenschaftler sein? Oder letztlich doch jeder Einzelne, der sich solidarisch und verantwortungsvoll verhalten muss?
Ja, weder Wissenschaftler noch Politiker können dieses Problem lösen. Das müssen wir schon alle selber lösen. Wir können als Wissenschaftler immer nur Hinweise geben, was wir wissen und was wir auch nicht wissen. Und die Politik muss darauf reagieren. Ich sehe es nicht so ganz so negativ wie Herr Lessenig. Ich glaube, an vielen Stellen konnte auch nicht anders reagiert werden, weil einfach das Wissen nicht da war. Aber es ist ganz klar, diese Pandemie, die können wir nur gemeinsam als Gesellschaft lösen, zusammen natürlich mit Impfung etc. Aber ich stimme auch zu, ich glaube auch nicht, dass zum Ende des Jahres Corona erledigt sein wird. Wir werden damit auch leben müssen, weiterhin leben müssen. In welcher Form, das wird sich herausstellen. Aber ich glaube, im Endeffekt müssen wir alle irgendwo an dieser Naturkatastrophe oder dieser Pandemie arbeiten, um das eben zu begrenzen.
Das war das SWR2-Forum zum Thema Wellenbrecher gesucht. Wer führt Deutschland aus der Pandemie? Darüber diskutierten Ulrike Herrmann, Wirtschaftskorrespondentin der taz aus Berlin, Professor Dr. Stefan Lessenig vom Institut für Soziologie von der Universität München und Professor Dr. Med. Bodo Plachter vom Institut für Virologie von der Universität Mainz. Mein Name ist Klaus Heinrich.